Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast mit Corso-Redakteur Raphael Schwarzoch. Marc Benecke ist der bekannteste Kriminologe Deutschlands, gerne auch mal mit Made unterwegs. Und vor kurzem hat er ein Buch über das Coronavirus veröffentlicht. Es heißt Viren für Anfänger und fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zu Covid-19 zusammen. Fragen, die ihm Fans über die sozialen Medien oder per E-Mail gestellt haben. Und einige Fragen, die hatte auch mein Kollege Christoph Reimann an Marc Benecke, den er für den Corso-Podcast interviewt hat.
Marc Benecke, hallo zum Corso-Gespräch.
Einen wunderschönen guten Tag.
Die Leute wollen da wissen, warum ein Virus weder lebendig noch tot ist, ob Corona über Klimaanlagen übertragen werden kann oder welche Gefahr von Haustieren ausgeht. Das sind ja ziemlich vernünftige Fragen, fand ich. Ich hätte eher gedacht, ja, dass im Netz auch viele absurde Fragen auf sie einprasseln. Gab es die denn gar nicht?
Ehrlich gesagt, fast überhaupt nicht. Also es ist so, dass wir ja immer offen, ehrlich, transparent antworten. Aber sobald es halt sich einfach wiederholt oder offensichtlich einer nicht belegbaren Aussage folgt, dann brechen wir das ab. Dann sagen wir halt, dazu gibt es keine Informationen, dazu können wir nichts sagen. Oder dazu gibt es eine Information, das stimmt gar nicht. Ne? Also deswegen ist es so, dass die Leute, die fragen, irgendwas echt auf dem Herzen haben. Und das ist eben nicht, dass sie Stress machen wollen, ihre Ängste verbreiten wollen, sondern dass sie wirklich eine Information wollen. Und da sie wissen, dass wir immer die aktuellen, also wirklich die allerneuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen raussuchen und die dann immer halt auf Deutsch und ohne Fremdworte erklären und in Hauptsätzen, bleiben wahrscheinlich nur die übrig, die echtes Interesse haben, den Trollen und den, sagen wir mal, in der Weise ängstlichen, dass sie also Stress machen wollen und Hysterie verbreiten wollen, ist das zu langweilig, glaube ich, bei uns.
Sie haben gerade schon den Ton angesprochen, mit dem Sie da antworten. Das ist ja so ein, ja, das sind kurze Antworten, das ist ein kumpelhafter Ton, also wenig Fachvokabular. Dafür viel Alltagssprache und ich kann mir vorstellen, an der Stelle kann es auch schwierig werden. Also wie lassen sich denn komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln, ohne unzulässig zu kürzen?
Das ist ziemlich einfach eigentlich, muss ich sagen. In meinem Fall, ich habe da viel Übung drin, weil ich jeden Samstagmorgen, egal wie dick mein Schädel ist, eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung, die ich selber noch gar nicht richtig kenne, also zumindest bis ich sie dann lese, vorzustellen. Und da das muss kurz und knapp sein, weil ich so eine Sendung seit 20 Jahren habe, wo ich das mache. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Also die Frage lautet, hilft das verdünnte MMS, das ist irgend so eine Bleiche, wenn man es innerlich anwendet? Also soll ich die trinken und dann sterben die Viren? Und die Antwort ist einfach, ich kenne keine doppelt verblindete Studie, die zeigt, dass das im menschlichen Körper eine Wirkung hat. Und mehr braucht man dann gar nicht mehr erklären. Natürlich wäre das ein größerer Zusammenhang. Man könnte jetzt was über doppelte Verblindung erklären. Ich könnte sagen, warum ein Desinfektionsmittel äußerlich oder innerlich nicht wirkt. Aber der Kern der Frage war ja nur, hilft das oder hilft das nicht? Und wenn ich dann die Studie dazu angebe, falls jemand fragt, woher weißt du das denn? Dann gebe ich die Studie dazu an. Und dann sind die Leute in der Regel, wie soll man das sagen, glücklich ist das falsche Wort, aber sie fühlen sich ernst genommen. Ich erzähle ihnen nicht etwas, wonach sie nicht gefragt haben. Ich bringe nicht meine eigenen Interessen ein. Ich hätte natürlich ein großes Interesse, auch was über Wissenschaft im Allgemeinen zu erzählen. Das mache ich halt nicht, weil ich nicht wie der Opa sein will, der vom Krieg erzählt. Das ist dann aus sich heraus nicht unzulässig, diese Verkürzung, weil sie ja die Frage wirklich beantwortet. Und wenn dann eine Nachfrage kommt, beantworte ich auch die Nachfrage.
Ich kann mir natürlich auch vorstellen, oder wir wissen es eigentlich alle, es gibt auch noch immer die Leute, die ja immer noch ohne Maske rumlaufen oder sie falsch tragen, da wo Maske Pflicht ist. Und da frage ich mich dann, ob diese Leute von der Wissenschaft nicht erreicht werden, also ob man die auch vielleicht nicht erreichen kann. Mit anderen Worten, hat die Wissenschaft da vielleicht auch ein Vermittlungsproblem?
Ich denke, dass die meisten Leute, die jetzt insbesondere keine Masken tragen, das sage ich aus der Erfahrung der letzten Monate, der persönlichen Erfahrung, wirklich aktiv das verweigern, obwohl sie es verstanden haben. Also das ist, glaube ich, kein wissenschaftliches Vermittlungsproblem, sondern eher ein soziales Problem. Nämlich, wo hole ich jemanden ab, der sich 3 Monate lang rein verrannt hat, wenn man so will, in die Identität. Ich bin ein Verweigerer, ich bin ein selbstständiger Mensch, ich weiß alles besser, ich bin klüger als alle anderen. Wo holt man den noch ab? Aber das ist keine wissenschaftliche, sondern eine soziale Frage. Und das Einzige, was viele Menschen nicht verstanden haben, muss ich sagen, das war aber auch nicht unbedingt ein wissenschaftliches Problem, sondern ein Vereinfachungsproblem. Das hätte hätte man von vornherein stärker vereinfachen sollen, von Seiten aller Medien her. Die Maske schützt nicht hauptsächlich mich, sondern die Maske schützt die anderen, falls ich Corona habe. Das hätte man vielleicht deutlicher sagen sollen, dann wäre es auch vielleicht irgendwie sympathischer gewesen, weil dann jeder Einzelne hätte sagen können, ich trage die Maske ja nicht für mich, ich trage sie ja für alle anderen. Dann hätte man direkt so einen schönen sozialen Anreiz gehabt. Aber das sind eigentlich Kleinigkeiten, die bei der nächsten Seuche dann schneller vermittelt werden können.
Es gibt immer noch natürlich wahnsinnig viele Falschannahmen zu Corona und auch Verschwörungsmythen. Was meinen Sie denn, warum halten die sich so hartnäckig?
Ja, ich denke auch wirklich aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Man kriegt jemanden, der natürlich zum Beispiel, nehmen wir mal eine Religion, da kann ich mit dem noch so oft sagen, ja, man kann aber nicht über Wasser gehen oder ist jetzt egal, welche Religion das ist. Es gibt keine Beweise dafür, dass es eine Seele gibt, die anders als einfach nur dein Zusammenspiel der Nerven aussieht und die mit dem Tod deines Körpers gezwungenermaßen messbar stirbt und so. Diese Menschen kriegt man ja nicht daraus, weil sie ein Wohlgefühl oder eine Lebensmitte daraus aufbauen. Und so ist das mit den Verschwörungen auf. Die Leute, wie gesagt, ich habe mit denen fast nichts zu tun, aber wenn sie mir dann mal zuspülen bei zum Beispiel einer Sendung oder einer Diskussionsrunde oder so, sind es eigentlich Leute, die mir eher so im freundlichen Sinne leid tun. Also nicht, dass ich überheblich bin, sondern man merkt richtig, hinter deren Augen sozusagen, poetisch gesprochen, da ist halt nichts mehr. Das ist das Flämmchen. Das Einzige, was da brennt, ist der Glaube, dass sie jetzt ganz genau wissen, anders als der Rest der bekloppten Welt, wie es funktioniert, nämlich anders als das jeder andere sagt. Also es ist halt schwer, einem Menschen etwas wegzunehmen, was er sich selber als das Schild, auf dem er oder sie steht, selber konstruiert hat. Mehr ist es gar nicht.
Ich habe Sie am Anfang schon als Popstar bezeichnet. Jetzt zur Pandemie sind ja Wissenschaft und Medizin so stark wie lange nicht in den Medien vertreten. Also Christian Drosten hat diesen wahnsinnig erfolgreichen Podcast. Und auch er ist ja irgendwie zur Popfigur geraten, an der sich so, ja, der hat Fans, aber der wird eben auch gehasst. Und da frage ich mich dann, und diese Frage jetzt natürlich für Sie, profitiert die Wissenschaft von dieser neuen Medienaufmerksamkeit?
Nein, überhaupt nicht. Also das Einzige, also es gab ja auch schon immer sehr, sehr berühmte Wissenschaftler, zum Beispiel aus den USA und Wissenschaftlerinnen, wo das ja eh üblich ist, sozusagen mehr zur Schau zu tragen und Pressemitteilungen von der Uni rauszugeben, bei Dokumentarsendungen mitzumachen. Also das gab es eigentlich schon immer. Und ich glaube eher, dass die Digitalisierung, die damit einhergeht, also es gibt mehr Podcasts, man kann sich mehr informieren, es wird mehr dauerhaft abgespeichert und nicht nur einmal kurz gesendet. Und wenn man es halt dann nicht gehört hat, hat man Pech gehabt und kann sich nur darauf verlassen, dass Kollegen oder Kolleginnen das gehört haben. Also das ist, glaube ich, das einzig Gute. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können das, was sie wissen, jetzt einspeisen in jedem Fachgebiet und dann ist das jederzeit abrufbar für jedermann, meistens dann auch ohne Bezahlschranke. Das ist der große Vorteil. Aber ob mehr Leute jetzt zuhören deswegen oder ob Wissenschaft deswegen eine größere Plattform hat, das glaube ich nicht. Und zwar deswegen, weil alle meiner Kollegen und Kolleginnen, alle, obwohl ich ihnen jeden Tag einhämmere, dass sie keine Fremdworte benutzen sollen, auch nicht Portemonnaie und auch nicht Mikroskop und auch nicht Molekül, weil das sind Worte, von denen die Leute glauben, dass sie wissen, was es ist. Sie wissen es in Wirklichkeit aber nicht, sondern sollen ein deutsches Wort benutzen. Und das ist die Grenze, wo alle wirklich 100% der Kolleginnen und Kollegen sagen, Marc, das geht nicht. Und dann sage ich, ich mache es aber seit 20 Jahren und ich kann euch hier 5 Bücher zeigen, wo ich es gemacht habe. Dann sagen die, nee, das geht aber nicht. Und dann, da fängt der Glaube der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an. Die glauben etwas nicht, was vor ihren Augen steht. Da sind sie dann selber sozusagen Verschwörungsgläubige oder Religionsgläubige. Diese Stufe müsste dann irgendwann mal überschritten werden. Sich klar, kurz, ohne Eigeninteressen, nur die Fragen der Leute beantwortend und die Interessen der Leute wahrnehmend, nur so zu äußern. Und wenn das klappt, dann wird die Wissenschaft auch schaffen, sich richtig groß und fett und breit in den Köpfen der Menschen als etwas Spannendes, Interessantes, Nützliches und Hilfreiches festzusetzen.
Da sagt Marc Benecke, Viren für Anfänger, die wichtigsten Fragen und Antworten zu Corona, so heißt das aktuelle Buch, erschienen im Lübbe Verlag. Marc Benecke, vielen Dank für das Corso-Gespräch. Ja.
Sehr gerne, ich habe zu danken. Tschö.
Das war der Corso-Podcast. Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, bei Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt oder auf unserer Website deutschlandfunk.de/Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich sage Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.